Leben lernen.
Leben lernen? Wo und wie lernen wir leben?
Ein Podcast mit Elsbeth Kossmeier
und Benedikt Weingartner.
Grüß dich, lieber Benedikt.
Grüße dich, Elsbeth.
Benedikt, wir haben uns beide schon oft die Frage gestellt, wie kann das sein, dass wir viel mehr Akademiker haben, viel mehr Maturantinnen haben und Maturanten als noch vor 50 Jahren. Und man hat nicht das Gefühl, dass wir gebildeter sind, gebildeter umgehen miteinander. Was glaubst du, wie erkennt man Bildung einem Menschen an? Wie sieht man sie einem gebildeten Menschen an?
Wie man ihm die Bildung ansieht, naja, das ist schwierig, wenn es akademisierte Menschen sind und die ihre Titel irgendwo herumtragen, dann sieht man sie ihnen an. Aber
so wie du sonst,
ja, genau, so ungefähr. Oder du sitzt in einem Wartezimmer beim Arzt und dann wird die Frau Magister oder der Herr Doktor aufgerufen. Blöd ist halt jetzt seit Bologna mit dem nachgestellten Titel, die dann der Herr Master und der Bachelor oder die Frau Bachelor werden nicht mehr aufgerufen. Ja, aber Spaß beiseite. Wir haben darüber diskutiert schon öfter, gerade von unserem Thema eben mit Bildung und ob wir, du hast oft die Frage gestellt, auch mit dem Niveauverlust, und das hat uns zu dieser Fragestellung und auch gefühlten Beobachtung gebracht, dass man eigentlich, wir sind so akademisiert, das heißt, es gibt so viele spezialisierte Ausbildungen und die Anforderungen sind scheinbar so groß. Und ich merke, das heißt aus meiner Beobachtung, einfach im gesellschaftlichen Diskurs so wenig davon. Mhm. Und das einfach so die Frage auch, wie ist Bildung im Alltag erlebbar, fassbar, beobachtbar, so wie es das du jetzt plakativ die Frage eben gestellt hast. Wie sieht man es, wie spürt man das? Aber ich würde eine Gegenfrage stellen, weil das klingt ja so irgendwie danach, früher war es anders. Du überblickst deinen mehrere Jahrzehnte als ich. Würdest du dich trauen, das zu sagen?
Einerseits ja, andererseits nein. Das Ja möchte ich zuerst. Ich glaube schon, dass das, was man so allgemein weiß über Politik, über Gesellschaft, über Kultur, über die verschiedenen Fächer in Geschichte, in Geografie, in Chemie, Physik und so weiter, dass das früher mehr war, das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, auch von Absolventinnen, mit Matura und so, dass früher einfach mehr geblieben ist nach der Matura an Wissen, was man so mitgenommen hat und auch vom Studium. Mhm. Das, glaube ich, hat sich schon, da kann man schon sagen, das war früher mehr, weil ja auch die Studienzeit, da haben wir schon oft gesprochen darüber, so Menschen in meinem Alter, dass das eigentlich so ein bisschen auch schade ist, dass die Studienzeit bei uns noch früher tatsächlich eine Bildungszeit war, wo man Zeit hatte, das Studium so zu machen, dass gleichzeitig man in Zirkeln zusammengesessen ist, mhm, zu bestimmten Themen, dass man ganz viel teilgenommen hat am kulturellen Leben. Denk daran, wie viele Revolutionen schon von Studentinnen und Studenten ausgegangen sind. Und heute erzählen sie oft, dass selbst die geisteswissenschaftlichen Studien so verschult schon sind, mhm, mit so einem genauen Plan, das so und dann müssen wir noch arbeiten nebenbei.
Ja, der Stress auch von dem Studienplan mit den ECTS,
ja,
wo dann schon der Stress ist, was du alles leisten musst. Es ist alles so angefüllt, damit du deine Punkte bekommst.
Und nebenbei. Ja. Und dann ist natürlich der Weg zum, wie man früher so abschätzig sagte, Fachidioten, was natürlich eine Gemeinheit ist, der Begriff, aber zu einem Menschen, der links und rechts von seinem Fach nichts mehr weiß, der nur seinem Fach nachgeht, dieser Weg ist dann natürlich schon ein bisschen vorgezeichnet. Also nur, weil du fragst, so früher,
ja, heute. Ich meine, ich habe das auch noch so erlebt, vor dieser ECTS-Zeit und wirklich so diese Studienphase, auch wo in den Studentenheimen dann Feste waren und man Nächte, Abende lang zusammengesessen ist und diskutiert hat, also auch von dem Thema. Natürlich hat es damals auch die Studierenden gegeben, die brav die Skripten gelernt haben und die Prüfungen gemacht haben und vielleicht dann dadurch auch schneller waren und sich weniger mit der Materie beschäftigt haben oder sich auch gar nicht irgendwie anders engagiert haben. Das hat es sicher auch gegeben. Wie du das beschrieben und geschildert hast, habe ich mir gedacht, es hat sich natürlich, ich denke, das ist schon belegbar, es haben sich die Wissenschaften, das beobachtet man, man spricht ja oft von sogenannten Orchideenwissenschaften,
ja.
Ja? Also es hat sich auch die Verästelung der Wissenschaften, die ganze Fakultäten, ja, ganze Institute haben sich ja aufgeteilt und sind immer mehr geworden. Also gerade auch in der Naturwissenschaft, was früher, was weiß ich, eine angewandte und ich aber Physik war oder angewandte Mathematik und so, ist heute dann noch viel, viel mehr verästelt.
Ja, ja.
Und das ist auch zum Beispiel in Kulturwissenschaften, also auch in der Geisteswissenschaft ähnlich.
Ja.
Also selbst zum Beispiel, wo ich mehr dazu sagen kann, auch in der Philosophie hat es natürlich die Aspekte immer gegeben, weil es gab auch Anthropologie, es gab Ethik und heute gibt es zum Beispiel neue politische Philosophie.
Als eigenen Studienzweig, den man studiert, ne?
Ja, nein, da ist es schon, das hängt dann davon ab.
Aber
da ist schon ein Teil. Aber es gibt wirklich sehr viele Verästelungen. Das heißt, Fachwissenschaften mit ihrer eigenen Fachsprache, mit ihren eigenen Fachtheorien. Und das beobachte ich in vielen geisteswissenschaftlichen Fächern, wo dann halt schon sehr viel theoretische Theorien Vermittlung und das Lernen und Wiedergeben damit verbunden ist. Vielleicht, also meine These, um jetzt das, was ich dazu ausgeführt habe, zu verkürzen, vielleicht hat sich auch das Wissen verbreitert und die Wissenschaft verbreitet, ich weiß es nicht.
Ja, wenn sich das Wissen verbreitert hat, was ich auch glaube, so hat sich aber nicht meiner Meinung nach verbreitert das Wissen Einzelner.
Es hat sich mehr spezialisiert.
Mehr spezialisiert von mir aus, ja. Aber
weißt du, ich habe mich zum Beispiel, ein guter Freund von mir, der hat überlegt, der hat Soziologie studiert und hat überlegt, der hat es leider dann nicht gemacht, vielleicht macht er es noch, und wollte dann in Soziologie promovieren. Und der hat echt das Problem, dass er den richtigen Professor oder Professorin findet, die in seiner Fachrichtung mit seinen Fachansätzen tatsächlich dazu passt im deutschen Sprachraum. Was total schwierig ist, weil er gesagt hat, er könnte dort nicht hingehen oder dort nicht und muss erst jemanden finden, wo er quasi eine Doktormutter oder Doktorvater findet, wo diese Theorie und diese Ansätze, die er hat, dann tatsächlich auch passen. Und da habe ich mir dann echt gedacht, wow, habe ich den Kopf geschüttelt. Das meine ich jetzt auch mit den Orchideenwissenschaften, dass ein Fachbereich, ich meine, was ich jetzt so naiv eben sage, Soziologie, dann aber in so vielen Theorien aufgeschlüsselt ist, dass selbst Institute untereinander nicht mehr dieselbe Sprache finden.
Wenn man unser Thema anschaut, wie erkennt man einen gebildeten Menschen im Alltag sozusagen, woran sieht man das, dann müsste das ja eigentlich völlig unabhängig sein von der Art des Studiums, die jemand absolviert hat. Sozusagen ein Akademiker, eine Akademikerin, müsste man darin erkennen, wie sie lebt. Und da ist eben jetzt die Frage, was sind die Kriterien? Also für mich wäre zum Beispiel ein wichtiges Kriterium, wie offen ist ein Mensch.
Aber da hake ich ein,
ja.
Und da greife ich eigentlich auf, was wir schon mal diskutiert haben
in
einem Gespräch, wo wir eigentlich zu dem Punkt gekommen sind, dass wir unterschieden haben, eigentlich diese akademisierte und akademische Welt, nennen wir mal die Wissenschaft, ein eigener Bereich ist. Das, was du jetzt gerade gesagt hast, trifft ja allgemein. Und das meinen wir ja, wenn man im Alltag spricht.
Das dachte ich, soll auch unser Thema sein heute.
Also einfach nicht, wir reden nicht über Akademiker, sondern wir reden über die Menschen in der Welt.
Die Menschen der Gesellschaft. Wir reden über die Menschen in der Welt und warum man Bildung, so wie wir sie ja schon mehrmals definiert haben, und warum man Bildung den Menschen so wenig ansieht, auch wenn mehr Leute sie haben als früher. So war mein Gedanke. Dann gehst du davon was anderem
aus. Nein, wir haben uns gerade auf die richtige Spur gefunden. Ich meinte noch, wir waren in verschiedene Richtungen, aber jetzt sind wir
d'accord. Weil ich denke mir, also ich wundere mich manchmal, wenn ich jetzt einmal mit Menschen spreche, die Matura haben und oft auch ein Studium, manchmal kein abgeschlossenes, bin ich oft wirklich überrascht, wie wenig die so allgemein Wissen haben. Das ist meine. Also da kann ich jetzt keine Studie zitieren.
Ja, eine Beobachtung.
Eine Beobachtung. Also wie wenig die allgemein Wissen haben, fällt mir auf. Und da denke ich mir manchmal, ja, und wie wenig auch so mehr perspektivischen Zugang zu dem, was so in der Welt passiert. Denn wer soll den haben? Ja, dass natürlich es viele Menschen gibt, die aufgehetzt werden durch Parolen und so. Das war ja immer schon so in der Menschheitsgeschichte. Aber wer sind dann jene, die dem widerstehen können und die dann eine kursierende Parole, dass sie dann nachfragen, dass sie andere Perspektiven überlegen, Widersprüche aufdecken und so. Das erwarte ich mir von Akademisierten, die das Denken gelernt haben in der Schule und auf der Hochschule.
Mhm. Ja. Also man spricht ja oft, man hört sehr, sehr oft, wenn es zum Beispiel kritische Situationen in der Gesellschaft gibt, also wenn es auch was den Populismus, was die Polarisierung anlangt, warum Menschen eben, was du jetzt so umschrieben hast, in Parolen radikalisierte in unterschiedliche Richtungen, warum sie denen folgen, warum man oft unreflektiert etwas nachruft und so. Das meinte ich zu verstehen, was du angedeutet hast. Und das passiert ja auch oft von Menschen, also dann hört man oft in der Analyse, es ist ein Bildungsproblem. Es fehlt an der Bildung.
Ja.
Bildung wäre die Lösung, dann wären die Menschen kritischer, dann wären die Menschen reflektierter, dann würden die Menschen dem Populismus und nicht so auf den Leim gehen.
Ja, ich meine, ich glaube das immer noch.
Mhm.
Also ich glaube eigentlich immer noch, dass Bildung der Weg ist, heraus aus dem, dass man leichtfertig glaubt, was einem irgendwer erzählt.
Mhm.
Das glaube ich schon noch immer, obwohl es auch das Gegenteil gibt. Ja.
Also würde ich auch gar nicht so widersprechen. Das hat schon auch mit Bildung zu tun. Da muss man halt auch definieren, was man mit Bildung meint. Und da suchen wir ja da jetzt gerade das auch ein bisschen zu skizzieren und anzuschauen und zu verstehen. Du hast schon kurz so angesprochen, was zeichnet dann einen Menschen in der Gesellschaft aus? Wie könnte er sein, wie sollte er sein, dass er seine Bildung zeigt, also auch was das kritische Denken anlangt? Hat er genügend Kompetenzen? Wir haben schon oft über die Kompetenzziele in der Schule zum Beispiel gesprochen, was ein ganz klar beschriebenes Ziel ist in den Lehrplänen. Und da zweifle ich dann schon oft, oder man zweifelt dran, sind die Kompetenzen wirklich da. Aber um jetzt zu meiner Beobachtung zu kommen, in meinem Bereich der politischen Beobachtung würde ich sagen, die Menschen haben eine Meinung, viele haben eine Meinung und manchmal wenig Wissen. Und manchmal setzen sie sich auch gar nicht wirklich damit auseinander, weil die Meinung schon vorher besteht. Und das sehe ich dann als Problem und würde ich tatsächlich auch als ein Bildungsproblem sehen. Denn eine Meinung macht noch nicht ein Wissen und eine Meinung ist auch nicht immer ganz einfach diskursfähig, wenn ich keinen Konsens finde. Und das ist vielleicht auch oft das Verlockende. Wir haben es ja oft schon so gehabt, das wird dann oft ein bisschen sarkastisch gesagt, wenn irgendeine große Fußball-Euphorie ist, dann spricht man, was weiß ich, Österreich hat jetzt 8 Millionen Schiedsrichter.
Genau.
Oder wie es dann in der Pandemie war, es gibt jetzt dann plötzlich 8 oder 9 Millionen Epidemiologen. Oder
anderes.
Ja, dann wird über die Schule gesprochen und jeder hat eine Meinung zur Schule und jeder kann etwas dazu sagen. Und in der Zwischenzeit sagen, was weiß ich, zum Beispiel Kurzen hat eine sehr anerkannte Nahost-Wissenschaftlerin gesagt, also sie traut sich das gar nicht mehr sagen, dass sie Nahost-Expertin ist, weil mittlerweile gibt es so viele Nahost-Experten, die das früher nicht waren und plötzlich halt einfach sind. Und das finde ich dann schon eine interessante Beobachtung. Aber mein Anspruch eigentlich an die Gesellschaft ist schon auch der, und das meinte ich mit Bildung im Alltag zu sehen, dass ein grundsätzliches Interesse, dass Menschen sich interessieren, aufgeschlossen sind, was in Österreich, in Europa und in der Welt auch passiert. Okay, es muss jetzt nicht jeder so wie ich ein Nachrichtenfreak und ein Politikfreak sein, aber so ein Grundwissen, eine Grundahnung sollte schon da sein.
Ja, das ist auch meine Meinung. Und da frage ich mich manchmal, also sagen wir es so, ich finde, ein wichtiger Grundpfeiler von Bildung würde ich diesen Spruch, ich glaube, es war Sokrates, ich weiß, dass ich nichts weiß.
Descartes.
Oder
Sokrates schreibt uns zu. Ja.
Scio Vestiam oder so.
Ich glaube, es ist nicht erwiesen, dass tatsächlich von Sokrates ist.
Naja, auf jeden Fall trotzdem. Je mehr ein Mensch weiß, umso mehr weiß er auch, wie viel es noch zu wissen gibt. Und er stellt Fragen und er behauptet nicht, er beharrt nicht auf seinem Standpunkt. Er kann einfach auch hören und schauen, was da so alles los ist. Das passt ja zu dem, dass wir so viele Expertinnen haben. Ich glaube, dass wir in unserer Gesellschaft sehr viel verwechseln, eine Meinung zu haben und auch ein entsprechendes Fachwissen zu haben.
Wobei, ich bin da ja etwas gespalten, weil ich umgekehrt schon auch sage, ich finde es gut, wenn Menschen sich damit auseinandersetzen, auch mit Themen auseinandersetzen, wo sie kein Fachwissen haben, dass ein Diskurs passiert. Also was man früher so, ich habe das selber nie erlebt, auf Stammtischen in Wirtshäusern, was so, wo dann am Sonntagvormittag oder wann auch immer am Stammtisch die ganze Woche und das politische Geschehen und so alles durch den besprochen worden ist und so weiter. Und jeder hat eine Meinung dazu und jeder hat irgendwie was dazu ergänzt und manchmal war das einseitig oder auch nicht. Also ich finde eigentlich dieses grundsätzliche öffentliche Interesse an vielen Themen und die Dynamik, die es hat, grundsätzlich gut. Und gleichzeitig bin ich natürlich wieder auch total bei dir, dass es auch notwendig ist, dass nicht alles plötzlich jetzt Meinung ist und ein großer Meinungsbrei oder dass die Meinung plötzlich in Konkurrenz zu Fachwissen ist. Dann wird es ja sehr problematisch.
Ja, aber das ist doch heute ein Zug der Zeit.
Ja,
wenn ich ein Beispiel nennen darf, ich kenne eine Frau sehr gut. Sie hat ein Doktorat und ein Magisterium, also doppelt akademisiert. Und sie glaubt zum Beispiel, dass die Welt eine Scheibe ist.
Ernsthaft?
Ja. Das ist natürlich heute eine, ja, vor allem im esoterischen Bereich, eine Annahme, auch der halt manche angehören. Und da denke ich mir, ja, das ist ein bisschen schwierig, wenn.
Aber Elsbeth, das ist ernsthaft. Die glaubt, die Erde ist eine Scheibe.
Ja, ich hatte erst vor ein paar Tagen eine Frau sprechen gehört, die sich in den Bereich rechnet, der LebensberaterInnen. Und die sagt, dass es eigentlich egal ist, ob die Erde rund ist oder eine Scheibe oder ein Würfel, es kommt auf etwas anderes an. Das heißt, die hat schon diese Theorien aufgegriffen. Ja, es gibt Menschen wieder, mehr und mehr, die meinen, dass das halt ein Fake ist, so wie die Mondlandung oder der Tod von Elvis. Oder nein, das sind ja Einzelfälle. Aber so diese Theorien, und das sind aber, kann ich mir schon vorstellen, dass das Menschen glauben, aber Menschen mit so viel Hochschulbildung, das wundert mich eben. Aber ich glaube doch, dass Bildung auch heißt vielfaches Interesse und auch Belesenheit.
Ich hoffe, was du beschreibst, ist ein kurioser Einzelfall. Also das klingt für mich wirklich, also heute zu behaupten, die Erde ist eine Scheibe, das ist so absurd, das kann ich mir eigentlich ehrlich gesagt nicht vorstellen.
Ja, weil man das ja auch sehen kann. Naja, aber es gibt ja immerhin den Film von The Truman Show.
Ja.
Und da gibt es natürlich schon auch gebildete Menschen, die vieles anschauen und vieles lesen. Und ja, so wie auch zum Beispiel diese.
Du musst mir erklären, was die Truman Show ist für die Menschen, die unsere ZuhörerInnen, die den Film nicht gesehen haben.
Ja, der Film, wo halt am Ende herauskommt, dass der Einzelmensch ein Manipulierter ist und dass es halt einem, der halt so im der Film hält, dem Filmhelden dann am Ende gelingt, diesen Ausgang zu treffen, dass er praktisch über der Welt, in der man lebt, wie eine große Kugel oder eine Halbkugel drüber gestülpt ist. Und ich habe mich halt an Platos Höhlengleichnis erinnert.
das ist wieder etwas anderes, ja.
Ja, aber doch, dass man halt dann erst, dass das alles nicht die Wirklichkeit ist, was wir hier erleben, was beim Plato natürlich nicht ist, ist, dass wir hier manipuliert sind und so. Und wer aus dem rauskommt, ist dann die Wirklichkeit. Also dass wir in einer Matrix leben, die gesteuert ist. Mhm. Ich meine, ich will jetzt nicht das ganze Weltbild, was es da gibt von Deep State und Verschwörungstheorien und so, das will ich jetzt da nicht öffnen. Aber was ich dazu sagen kann, dass es auch jede Menge akademisierter Menschen gibt, die das glauben. Mhm. So vielleicht. Ja? Also so ein Einzelfall ist das meiner Erfahrung nach nicht. Aber das Grundelement ist, dass Erforschtes ja irgendwie doch seine Gültigkeit bis zu einem gewissen Grad haben soll.
Mhm, absolut. Ich meine, das ist natürlich in der Wissenschaft oder in dem Diskurs halt immer das Problem. Erstens muss man mal dieselbe Sprache sprechen, damit man sich versteht. Und wenn es dann natürlich um Details geht, dann gibt es auch unterschiedliche Erfahrungen. Ja? Und ich denke, gibt in vielen Bereichen Theorien, denke zum Beispiel bei Hausmittel, ja, so medizinische Hausmittel. Da gibt es Menschen, die haben die eine Theorie und schwören auf das, also was sich bei einem Bienenstich da hilft, also wirklich nur das. Und dann eine andere Theorie oder was man zum Beispiel bei Zeckenbissen gehabt hat. Lange Zeit musste man drehen im Uhrzeigersinn, dann wieder gegen den Uhrzeigersinn. Jetzt eigentlich aktueller Stand, man darf überhaupt nicht drehen.
Olivenöl raus.
Genau, oder Klebstoff und alles Mögliche. Ja. Das sind dann so wirklich Meinungen und was sich so an Legenden bildet und zugeht.
Ja, vielleicht auch Erfahrenes. Ja, ich meine, wenn zum Beispiel gibt es auch sehr viel in der Naturmedizin, in alternativen Heilverfahren, die wissenschaftlich nicht anerkannt sind und trotzdem helfen. Ja, das ist ja durchaus möglich und das ist für mich keine Unbildung, sondern auch sogar vielleicht eine erweiterte Bildung.
Ja, ich meine, da fällt mir der Satz ein, wenn es hilft, dann schadet es nicht.
Was hilft, heilt. Ist es nicht, Bester Lotzi? Ah, Paracelsus, Entschuldigung.
Ja, und umgekehrt, wenn du dran glaubst, dass es dir hilft, warum soll es dir dann schaden?
Das ist biblisch, ja.
Ja.
Glaube kann Berge versetzen.
Okay, ja, auch zum Beispiel.
Also ich erlebe das am eigenen.
Aber da sind wir natürlich jetzt schon wieder in gesellschaftlichen Entwicklungen etwas, genau, sind wir eher vom Thema weggekommen. Wenn wir, also wir haben ja zwei, du hast einen Aspekt angesprochen, dass die Bildung allgemein nicht mehr so gefühlt spürbar ist in der Gesellschaft. Und auf der anderen Seite haben wir beschrieben, dass es unglaublich viele Meinungen gibt und viele selbsterklärte Expertinnen und Experten.
Ja.
Und
auch Kritik an der Wissenschaft.
Kritik an der Wissenschaft.
Weil die macht ja dann wieder alles möglich, ne?
Ja, beziehungsweise diese eigene Meinung haben zu dürfen, wird untermauert, weil ja die Wissenschaft auch nicht klar ist. Und deswegen, also das war ja, ist auch so ein Satz, der mich triggert. Das glaube ich nicht. Und manche Dinge in der Wissenschaft, wie zum Beispiel, dass die Erde keine Scheibe ist, ist nicht eine Frage des Glaubens, sondern dafür gibt es empirische und wissenschaftliche Beweise.
Auch empirische auch, ja klar.
Ja, man kann natürlich über gewisse Dinge dann streiten, wenn es in die tiefen, großen Fragen der Wissenschaften geht und spezielle Dinge. Und gerade bei wissenschaftlichen Entwicklungen und Entdeckungen, die jetzt noch nicht so erforscht sind, dann gibt es halt auch den wissenschaftlichen Diskurs. Da können viele dann nicht damit umgehen, wenn sie sagen, ja, die Wissenschaftler, warum sind die nicht alle einer Meinung, sondern haben verschiedene? Das ist dann auch eine Frage der Bildung, damit umgehen zu können, dass es halt im Erforschen auch unterschiedliche Zugänge gibt und Meinungen und so auch weiteres Wissen entsteht. Aber zurück zu dem, Also für mich ist einfach tatsächlich immer wieder der Konsens, der dann fehlt.
Ja, und für den muss man, und das zieht jetzt meiner Meinung nach auch eine Verbindung zu dem, was wir vorher geredet haben, wo wir gesagt haben, wir haben uns verzettelt. Ich glaube, es ist ein Zeichen von Bildung, die Vielfalt, die Bereitschaft, Vielfältiges, auch anderes anzuhören. Ich kann natürlich jetzt auch, sagen wir, mit dem Quatsch, dass die Erde nicht rund ist, ja, kann ich jetzt einfach sagen, was für ein Blödsinn und ja, sowas sagt, hat einen Vogel oder so. Oder ich habe auch die, als ich nehme für mich in Anspruch als gebildeter Mensch, wenn der nicht gefährlich ist, der andere oder so, wenn der niemanden wehtun möchte, einfach darauf einzugehen und sagen, warum glaubst du das? Was soll das bringen? Woran glaubst du eben nicht? Und warum glaubst du nicht daran? Also die Offenheit, auch Andersdenkende zu verstehen versuchen. Ich glaube, dieser Satz, ich will dich verstehen, in allen Bereichen, in allen Sparten, über alle Menschen dieser Welt ausgebreitet, wäre ein wichtiger Satz, der von Bildung zeugt.
Mir ist gerade in den Sinn gekommen, das liegt jetzt natürlich Jahrzehnte zurück, aber wenn man einfach zum Beispiel daran denkt, da hat es einen Konflikt oft gegeben zwischen Kirche und Wissenschaft. Und wenn es zum Beispiel, wenn wir jetzt schon bei der Erde mit der Scheibe sind, ja, dann geht es halt da, wenn das biblische Weltbild anschaut, oder wenn man sich eben Genesis anschaut, die zwei Erzählungen über die Erschaffung der Welt.
Genau.
Und dann haben viele Generationen früher natürlich gelernt, in der Kirche, in der Schule, die Welt wurde in 7 Tagen erschaffen.
Ja.
Und ich habe wirklich also mit älteren Menschen gesprochen, die da eine Diskrepanz hatten, weil wir das nicht zusammengebracht haben, weil uns wurde immer gesagt von der Kirche, in 7 Tagen wurde die Welt erschaffen und in
das
der Schule haben wir etwas anderes gelernt und das passt nicht und insofern reden Naturwissenschaften und da, ich möchte nicht einmal sagen die Theologie, weil die Theologie sagt das nicht einmal, sondern dann die kirchliche Botschaft war dann das.
Ja, und die Zeugen Jehovas zum Beispiel, die halten sich halt wieder dran. Die glauben halt wieder das.
Ja, genau.
Zum Beispiel, weil sie neulich bei mir waren.
Ah ja.
Die glauben halt wirklich an diese 7 Tage und an diesen Gott. Und wir brauchen uns überhaupt keine Sorgen machen. Wir brauchen auch keine Position beziehen. Weder zu Gaza, zu Israel, Ukraine oder da. Denn Gott wird das schon richten.
Mhm.
Das ist auch eine Möglichkeit. Das für mich heißt Bildung, dass man eben
aber das Beispiel,
alles anschauen.
Ja, und das Beispiel, schau, das ist, wenn du frühere Generationen, unsere Großeltern,
ja,
haben das, sich nicht so mit Naturwissenschaft vielleicht beschäftigt,
ja,
sondern das, was die Kirche gesagt hat, was der Pfarrer gepredigt hat, und das steht ja in der Bibel, das hat man einfach so wortwörtliche Bibelauslegung ist das dann,
ja,
hat man dann auch so gemeint und das muss ja auch stimmen. Aber an dem sieht man ja auch, was da für ein Entwicklungsprozess passiert ist. Denn heute sieht man das gar nicht mehr als Konflikt, sondern es ist eine biblische Erzählung und eine Bildersprache und man hat heute gar kein Problem mehr, dass man, würde niemand auf die Idee kommen, dass in der die biblische Schöpfungsgeschichte eine wissenschaftliche Erzählung ist. Aber das ist auch ein Learning, das passiert ist, hat auch mit Bildung zu tun.
Ja.
Aber Menschen vor, gehen wir halt weiter zurück, vor ein paar hundert Jahren, die nur diese Informationsquelle quasi hatten durch die Predigt aus der Genesis und die Schöpfungslehre, und so ist es passiert und das ist mit dem Glauben, ja, verbunden, haben den anderen Blick nicht gehabt. Und das ist eine Frage, ja, der Bildung.
für mich war das so lustig und geht genau in diese Kerbe, so ein Zeichen unserer Zeit. Mein gescheites Enkelkind hat mich mit, glaube ich, 5, 6 Jahren gefragt, du Oma, wie ist jetzt eigentlich die Welt entstanden? Und da habe ich gesagt, ja, es gibt, das wissen wir nicht so genau. Ja. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Theorien und habe jetzt ein bisschen erzählt vom Urknall oder Ursuppe oder so Verschiedenes, weil sie ja auch sehr interessiert war, auch von so bestimmten Filmen, die sie da schon, weil es war einmal der Mensch, die sie da so gehört hat. Und da habe ich gesagt, ja, und es gibt natürlich auch die Erzählung, dass Gott aktiv wurde und halt die Welt so erschaffen hat, wie es in der Bibel steht, und habe gar nicht ausreden können und gesagt, aber geh, Oma. Aber geh. Da habe ich gedacht, unglaublich, ein 5-jähriges Kind, so eine schöne Geschichte, eine biblische Geschichte. Aber die hat dieses schon, die war schon gar nicht mehr glauben können, schon mit, ich glaube, sie war schon 6, mit ihren 6 Jahren.
Insofern stelle ich mir jetzt ganz lustig den Dialog mit den Zeugen Jehovas und dir vor.
Ja, ich widerspreche da nicht. Ich sage Ihnen, also, ja, früher habe ich mich viel mehr auf den Diskurs eingelassen und schon abgewehrt und gesagt, ich bin ein religiöser Mensch und mache mir meine eigenen Gedanken. Oder ich habe gesagt, ich glaube.
Alte Firma.
Ja, ich habe gesagt, tut mir leid. Ich danke, dass Sie im Sinne einer besseren Welt herumziehen, ja, aber ich werde nicht beitreten, ja, und so. Also ich tue sie dann schon liebevoll verabschieden. Ich will ihnen Respekt erweisen, weil das muss man sich erst vorstellen, wenn diese bewegten Menschen von Haus zu Haus gehen und in 9 von 10 Fällen wird ihnen einfach die Tür zugeschlagen. Das ist ja schon ein, da muss man schon sehr missionarisch veranlagt sein und sehr überzeugt sein von den eigenen Idealen, gell?
Aber ja. Zurück zur Bildung im Alltag.
Ja. Ja, also was bis jetzt herausgekommen ist, kann man nur sagen, in erster Linie ist für mich, heißt für mich Bildung die Fähigkeit, zuhören zu können und anzuhören, wie andere das sehen. Und nicht primär zu kämpfen für das eigene Argument. So zuerst einmal alles anhören. Und nicht im Sieger-Verlierer-Schema denken und reden. Ja, also es ist schon gut, wenn man lernt in der Schule auch, was heißt, es ist sogar Textgattung, Überzeugungsrede. Dass man also durchaus mit Kraft der eigenen Persönlichkeit seine Gedanken ausdrücken kann, damit man auch argumentieren kann. Und zwar so, dass man keinen anderen verletzt. Das ist auch ein Zeichen von Bildung.
Aber auf der Basis von Wissen.
Aber auf der Basis von Wissen und nicht, wie es natürlich oft in der Politik ist, also das Wesen der Parteipolitik ist ja nicht, dass man einander zuhört und versucht zu verstehen, sondern dass man siegreicher vorgeht. Ja? Dass man also den anderen möglichst erschlagen kann mit den eigenen Argumenten. Und das ist für mich nicht Bildung. Für mich ist Bildung prinzipiell einmal zuzugehen auf den anderen und trotzdem aber zur eigenen Überzeugung auch stehen zu können. Also diese Balance muss man finden.
Wir haben ja schon oft auch gesprochen, auch wenn Schule darauf ausgerichtet ist, zu mündigen Staatsbürgern
ja
zu erziehen, was dieses Mündigsein bedeutet. Und die Gesellschaft gibt schon auch jedem Einzelnen eine Verantwortung. Also ich sehe es in der Demokratie und auf Basis des demokratischen Modells, wo bei Wahlen jede Stimme gleich zählt, egal welcher Herkunft,
genau,
und welcher Ausbildung und welcher Interessen oder welcher Fachspezialisierung, jede Stimme zählt da gleich. Aber aus dem demokratischen Verständnis heraus gibt es eine Verantwortung. Und
das halte ich auch für ein ganz wichtiges Element, wenn man von Bildung spricht, die Verantwortung.
Ja, nämlich nicht nur sich selber gegenüber, sondern auch der Gesellschaft.
Der Welt.
Das hat man, ich finde das auch gut. Ich meine, heute leben wir in einer Welt, die einfach von Informationen überflutet und durchflutet ist. Aber wenn man jetzt vermittelt oder wenn ich erkläre, warum es doch wichtig ist, sich mit Nachrichten und Informationen zu beschäftigen, es geht ja auch darum, auch aus meiner Verantwortung als Staatsbürger oder Staatsbürgerin, auch die mir zur Verfügung Möglichkeiten, wie gesagt, ich muss jetzt kein Nerd und kein Freak sein, aber auch aus der Verantwortung, wenn ich denn dann auch mitbestimme, dann bin ich auch in der Verantwortung, differenziert zu sehen. Und das ist ja in unterschiedlichsten Gruppen. Also sei es jetzt, man ist politisch engagiert in einer kleinen Gemeinde oder auch in einem Verein und da wird etwas diskutiert und man stimmt darüber ab. Selbst sogar vielleicht im ganz kleinen Sinn in der Familie oder im Freundes- oder Bekanntenkreis. Es ist schon auch die Verantwortung der Ausgewogenheit. Okay, es ist berechtigt, das ist meine Wahrnehmung, mein Zugang, ich finde das für richtig. Irgendwann wird man auch drauf kommen, es kann natürlich nicht sein, dass jeder einfach sagt, ich will das so und nicht anders, sondern das meint ja auch den Konsens. Die Verantwortung sagt ja auch, okay, nimm deinen eigenen Zugang ernst, aber sieh natürlich auch darüber hinaus die Bedürfnisse der anderen und ordne das ein. Und das macht dann die Verantwortung aus. Und ich glaube, Bildung, das, was wir so mit Bildung umschreiben, ist schon auch diese Fähigkeit, dann zu differenzieren, dass wir einfach nicht nur nach dem Prinzip, es gibt nur mich und nur das, was mir gut tut, das nehme ich mir, egal mit welchen Konsequenzen es und Auswirkungen es auf andere hat, sondern dass Bildung, diese Offenheit, diese Horizonterweiterung, ein Aspekt ist zum Beispiel die Verantwortung. Ja, und dann gibt es andere Teile auch, ja, die Solidarität.
Ja, wir haben schon geredet über das Thema, wie lernt man sich selbst zu lieben, ja, zu sich selbst zu stehen. Und das ist halt ein bisschen ein Missverständnis, wenn man in den Narzissmus geht. Ja? Wenn das dann heißt, ich mag jetzt gerade um mich schlagen, weil ich so wütend bin, zum Beispiel. Und dann mache ich eben was kaputt. Dann muss ich halt dafür gerade stehen, dass ich da was kaputt gemacht habe. Und das ist nicht im Sinn von, ich stehe zu mir. Zu mir stehe ich dann, wenn ich dann das wieder richte, was ich kaputt gemacht habe, wenn ich es bezahle oder mich entschuldige auf jeden Fall und schaue oder Sozialdienst leiste, um etwas wieder gerade zu richten. Also ich bin ja eigentlich in meinem innersten Hirn. Wäre für mich die ideale Staatsform jetzt so, ich sage das ein bisschen lächelnd, aber doch ernst auch, die Anarchie. Also jeder Mensch ist so
auf sich konzentriert,
hellhörig auch, schauen, was ist jetzt wichtig, ich schaue auf die anderen, ich schaue auf mich und dann weiß ich, das und das kann ich tun und das will ich jetzt nicht tun und es braucht gar nicht so viele Gesetze. Und je mehr die Menschen unfähig sind, die anderen zu berücksichtigen, umso mehr brauchen wir gesetzliche Regelungen, umso mehr brauchen wir auch durchaus diktatorische Eingriffe.
Ja, ich weiß nicht, ob ich das gleich als diktatorische Eingriffe
oder halt Eingriffe.
Und du hast es, und jetzt in deiner Formulierung, ich bin dir da ins Wort gefallen. Also für mich ist Anarchie ja eher ein negativer Begriff.
Naja, und ich sage es jetzt als positiver Begriff. Ich sozusagen ohne Hierarchie. weil jeder für sich selbst verantwortlich ist.
Ja, aber wir wissen aus der Realität, dass es leider nie funktioniert.
Ja, darum sage ich ja, in meinem Hirn drinnen
ja, stelle ich... Es wäre schön.
Das ist so, wie man mit dieser, zum Beispiel, wenn jemand sagt, er hat sich mit Marxismus beschäftigt, dann ist Marxismus per se unter Umständen auch etwas, was gar nicht so schlecht ist. Aber Gottes Willen, was hat der Kommunismus daraus gemacht? Ja, daher geht das nicht. Aber es kommt man beim Christentum auch so und bei verschiedenen, eigentlich bei allen Ismen.
Ja, aber was du gerade angesprochen hast, Probleme zu lösen, Bildung ist auch notwendig für Problemlösung.
Zum Beispiel.
Also
genau.
Wir können, wenn sich ein Problem stellt, sei es jetzt im individuellen Bereich, aber auch im gesellschaftlichen, es braucht natürlich das Miteinander, es braucht das Wissen, es braucht den Zugang und manchmal hat man die selber auch nicht, dann ergänzen sich die und das hat auch mit Bildung zu tun.
Ja.
Um ein Gemeinwohl und ja, eben auch Probleme zu lösen, also das Lösungsorientierte.
Genau, und dazu gehört Kombinationsfähigkeit, dazu gehört Weitsicht, Abschätzen der Folgen, die etwas haben könnte. Also lauter Dinge, die den Menschen zum Menschen machen, auch jenseits der KI. Um das auch noch einmal hereinzubringen. Naja, können wir uns jetzt verlassen darauf, dass uns die KI das Heil bringt? Brauchen wir gar keine, sozusagen, also ich sage es gleich, was ich denke. Ich finde, die Bildung des Einzelnen und damit dann auch der Gesellschaft wird umso wichtiger, wenn uns die KI so einfache Sachen wie Strukturen erbilden, Zusammenfassungen zu machen, Fakten weltweit zusammenzutragen zu einem Thema. Wenn uns das die KI abnimmt, dann wird es umso wichtiger, dass wir dann abschätzen können, was ist jetzt für diesen Raum, für diese Situation wichtig? Welche Fragen muss ich stellen, damit ich eine gute Antwort kriege? Also ich glaube nicht, dass die KI die Bildung, so wie wir jetzt sie definieren, ersetzt.
Also da bin ich bei dir. Und ich habe mir gerade gedacht, weil wir vorher schon mal versucht haben, Bildung etwas zu definieren.
Und ja, noch da, nicht fertig, aber...
Und da wird es mir aber bewusst, weil da ist, hast du gerade angesprochen, so diesen Aspekt Bildung und Wissen. Mhm. Also das Abfragen von Wissen, die KI, die natürlich noch viel mehr kann, aber zurzeit eher noch in der Wissensrecherche und in der Wissensvermittlung ist, weil ich halt nachschlagen kann. Also das deckt natürlich, was wahrscheinlich die KI alles leisten wird, noch gar nicht alles ab, aber es ist ein Aspekt. Und da kann man natürlich sagen, Bildung zeichnet aus, dass es das Anwenden von Wissen ist.
Genau, und dazwischen, zwischen Wissen und Anwenden ist das Verstehen.
Ja.
Weil das muss ich als Lehrerin sagen. Ja? Weil das Wissen, das kann man... Das kann eigentlich ziemlich jeder Lehrer vermitteln, weil das steht ja auch in den Büchern. Mhm. Und da kann man jederzeit das Wichtige herausschreiben, unterstreichen, prüfen, lernen, so kann man maturieren. Sogar mit sehr gut unter Umständen. Aber das, was eben leider Gottes nicht jeder Lehrende und jede Lehrende kann, ist eben das Verstehen zu vermitteln. Weil das Wissen alleine überhaupt keinen, für mich keinen Sinn hat.
Also bei der Frage nach der Bildung in der Gesellschaft und weil du ganz einleitend eigentlich gesagt hast, also gefühlt ist da jetzt weniger Bildung.
Ja.
Also kommt mir so in den Sinn, früher, das würde ich schon sagen, habe ich versucht so anzusprechen, dass es vielleicht manches übersichtlicher war. Und früher hat man vielleicht definiert, dass er besonders gebildeter, okay, von seiner Ausbildung,
ja,
aber jemand ist auch sehr gebildet, weil er belesen ist, mhm, und weil er, was er sich, gewisse Zeitungen liest und sich damit auseinandersetzt.
Kulturelle Bildung.
Und kulturell, der kulturelle, ja, Aspekt, ganz genau, der auch dazu gehört. Und das nennt man heute dann oft so bildungsfern oder die Abwesenheit von Bildung sogar. Die Frage ist, ob, und das ist meine kritische Frage, das ist natürlich eine Betrachtungsweise, die von anno dazumal ist, unter völlig anderen Rahmenbedingungen. Das heißt, eine andere Welt, eine überschaubare,
ja, ja,
Welt.
Das ist mir klar.
Eine Welt, in der es Fernsehen und Zeitungen gab, aber kein Internet, in der es vielleicht kein Mobiltelefon gab, sondern nur den anderen Apparat im Haus.
Ja.
Und heute sind wir in einer multimedialen, in einer sehr dynamischen, wo alles fast in Echtzeit abläuft, wo du heute nicht mehr wartest, bis es in den Nachrichten berichtet wird oder am nächsten Tag in der Zeitung steht, mhm, sondern einfach wirklich fast in Echtzeit kannst du überall dabei sein und fast alles mitbekommen. Und das merkt man ja auch, wenn etwas passiert, in Sekunden schnelle Breaking News und Triggermeldung und am Handy poppt etwas auf, wenn du das eingestellt hast, und du hast sofort die Informationen. Es ist ein Feuerwerk an Informationen, das, mhm, passiert. Also ich frage mich, ob unsere Maßstäbe, unser Anspruch, das, was wir im positiven Sinn mit Bildung meinen, sich halt anders definiert. Und vielleicht ist unser Zugang auch nostalgisch.
Ja, das glaube ich schon.
Und das ist auch in der Hinsicht ein völliger Paradigmenwechsel, wobei ich dem entgegenhalten muss, dass wir natürlich sehen, und das bringt uns ja oft dann dazu, zu dem Urteil, das ist ein Bildungsproblem, wenn man gesellschaftliche Entwicklungen ansieht, weil wir natürlich die Resultate sehen, wenn etwas sehr stark polarisiert wird, sehr stark eben sich Fronten bilden und etwas sehr stark verkürzt wird. Also ich denke, wir sind jetzt gerade im Nachrichtenbereich,
weil
mich wundert es ja dann trotzdem, obwohl wir alles zugänglich haben. Jeder hat in der Hosentasche mit dem Mobiltelefon
so viel
einen Supercomputer und so viele Informationen, und trotzdem triggern diese in Wien, die Gratiszeitungen in der U-Bahn und in der Straßenbahn mit ihren griffigen Überschriften und mit ihren kurzen Artikeln, dann trotzdem die Menschen, weil es dann wieder so einfach ist, auf das Reduzierte zurückzugreifen.
Ich habe schon oft auch darüber nachgedacht, was du jetzt so fast ein bisschen kritisch anführst, ob das Reden über Bildung nicht auch ein wenig etwas Nostalgisches hat.
Mhm.
Ja? Weil natürlich das auch gar nicht mehr funktionieren würde. Also so wie unser naturwissenschaftlicher oder Literaturunterricht ausgesehen hat, meinetwegen vor 40 Jahren, das geht heute einfach gar nicht mehr, weil so viel Wissen kannst du gar nicht mehr an die Jugendlichen heute heranbringen, weil das aus verschiedensten Gründen gar nicht mehr aufgenommen werden kann. Ja?
Oder ein Aspekt, den du vorher angesprochen hast mit der Kultur, wenn doch viele Schichten mit klassischer Musik aufgewachsen sind,
ja,
oder mit Theater, und auch,
ja, das ist auch vorbei.
Der Theaterliteratur, das hat sich auch, ja, reduziert.
Ja.
Wer geht heute ins Theater, wer geht heute ins Konzert? Wie hoch ist der Anteil, der Prozentanteil,
ja, wo
der
Menschen, die etwas
mit klassischer Musik anfangen
können?
Ja. Und
jetzt die Frage, gehört das für mich hat das natürlich immer und gehört noch heute dazu, aber es ist eben die Frage, ich möchte es ganz wertfrei anschauen. Weil zum Beispiel Werthein hat der Stockhausen auch von dieser moderne Komponist des 20. Jahrhunderts von kultureller Umweltverschmutzung gesprochen und hat diese permanente Berieselung gemeint, die man überall vorfindet und die man eigentlich, wenn man eine Kunstbetrachtung durchführt, als schlechte Musik sozusagen bezeichnen würde, weil es halt ein Rauschen ist aus erster, vierter, fünfter Stufe und also nichts, irgendwie nichts Besonderes. Ja, aber wenn man die Wertung da draus wirklich herausnimmt und sagt, ja, wir haben jetzt ganz viel zum Beispiel Musik und so allgegenwärtig und so, vielleicht kann man auch einwerfen, was macht die Bildung heute aus unter den Menschen, die aber Bildung wollen? Vielleicht gehört auch das dazu, was viele so bezeichnen unter Work-Life-Balance. So, vielleicht ist das auch eine Form von Bildung, dass man sich mehr um das Wesentliche des Lebens kümmert. Also, wenn du denkst, also vor allem, wenn ich an meine Zeit denke, wo ich Schülerin war und da die Gesellschaft mir anschaue, das war ja eigentlich ein No-Go, von sich selbst zu reden und was einem selber gut tut und dass man eigentlich lieber länger schlafen würde an einem Samstag zum Beispiel. Nein, der gute Mensch steht selbstverständlich auf in der Früh und wir haben sinnloserweise die Betten schön gemacht, die nur schön waren, während wir in der Arbeit waren. Zum Mittag haben wir uns dann draufgeschmissen. Also, weißt du, es gab so, wir haben so wenig Rücksicht auf unser eigenes Sein genommen. Wir haben so funktioniert. Vielleicht ist das jetzt auch eine Gegenbewegung, diese, wenn man sagt, narzisstische Gesellschaft und narzisstische Menschen, ist das ja negativ. Aber wenn man schaut, was ist dran positiv, dann hat sich das schon auch sehr verstärkt und kann man schon auch als Bildung sehen, dass man sich mehr kümmert um das eigene Seelenheil.
Wenn dem so ist, dann ist das ja gut.
Ich glaube schon, dass das auch gibt.
Ja, natürlich. Also ich suche da noch nach einer Antwort, weil zum Beispiel ist natürlich Gesundheit, eigene Achtsamkeit, hat auch mit Bildung zu tun.
Ja, und auf den Körper schauen.
Ja, aber es gibt auch da dann wieder eine Verbildung, wenn ich dann einen Körperkult betreibe, der vielleicht dann in gewissen Aspekten sogar wieder das Pendel in die andere Richtung oder ausschlägt und einfach das too much und zu viel, wo es dann wieder zum Schaden wird. Ja.
Aber weißt du, gerade gestern habe ich mit Leuten gesprochen, die sich schon auch wie ich darüber irgendwie alteriert haben, dass sich schon junge Mädchen zum Beispiel die Lippen aufspritzen und irgendwie an ihrem Körper herummachen, auch was weiß ich, auch von Tattoo, von Ganzkörper-Tätowierungen wurde gesprochen. Also, und das wurde halt als fürchterlich empfunden. Und ich finde es auch furchtbar, wenn man seinen eigenen Körper nicht annehmen kann, sondern so viel herumdoktern muss. Aber dann ist mir eingefallen, was war in der Barockzeit? In der Barockzeit war es so eine große Freude, dieses Ankommen im Dasein ohne diesen ständigen göttlichen Eingriff, einfach hier sein zu können. Und dann hat man auch die Bäume nicht wachsen lassen, dort wo man sich's leisten konnte, selbstverständlich in der adeligen Welt, hat die Bäume beschnitten, hat die Frisuren dreistöckig getragen mit Vogelnestern drinnen und hat die Taillen geschnürt.
Was hat das mit Bildung zu tun?
Ich meine, ich will jetzt, das hat für mich viel mit Bildung zu tun. Es hat damit zu tun, dass man die Welt nicht anschaut und studiert und überlegt, sondern dass man davon ausgeht, dass man alles selber machen kann als Mensch, Naja, ich gehe schon ein bisschen weg von unserem Thema, aber der Ausgangspunkt war, was für die Menschen heute wichtig ist und dieser Körperkult und so. Und dass das natürlich auch nicht nur heute so war, dass wir das schon hatten, auch in der Antike zum Beispiel und so, ja. Aber vielleicht ist das auch etwas, was sich erst herausstellen wird, was man dann einmal auch als schönes Kennzeichen unserer Welt sehen wird.
Also wenn ich mir noch einmal durch den Kopf gehen lasse, Bildung im Alltag und wie ist es sichtbar?
Ja.
Also ich wiederhole mich, für mich ist es wirklich das demokratische Gefüge, das Miteinander, das einen Anspruch hat, dass eben Menschen befähigt sind, miteinander zu leben. Das braucht halt dann auch den demokratischen Diskurs, den Miteinander, und das setzt Bildung voraus. Ein anderer Aspekt, wo Bildung sichtbar wird, ist natürlich,
wenn die Menschenrechte eingehalten sind.
Ja, aber ich wollte jetzt bei Individuellen auch noch, wo sichtbar ist, ist es, wenn es der eigenen Entwicklung, der eigenen Karriere dient. Heute ist halt auch sehr viel dann, was man mit Bildung meint, ein Prestige mit der Ausbildung, der Fortbildung. Damit ich etwas erreiche, ist Bildung notwendig. Ob man es dann tatsächlich spürt in der Gesellschaft, ist eine andere Frage. Das haben wir auch schon angesprochen. Aber
darüber haben wir schon geredet einmal, weil es gibt viele Unternehmer, die extra wissen wollen, was der Mensch, den sie einstellen, zum Beispiel für eine gehobenere Position, was der noch für Hobbys hat, was der in seiner Freizeit macht, um abschätzen zu können, ob der in der Lage ist, Führungsaufgaben zu übernehmen. Oder selbst meine Tochter als Leiterin eines Kindergartens hat auf den Facebook-Seiten der Bewerberinnen nachgeschaut, wenn da nur drinnen gestanden ist, welche Partys sie geschmissen hat und in welcher Form und welche Fotos sie auf Facebook gestellt hat, konnte sie sich als Arbeitgeberin ein Bild machen von der Bildung dieser Person in Bezug auf den Fachbereich, den sie halt da gebraucht hat. Also ich glaube schon, dass zur Bildung auch ein umfassendes Interesse dazugehört und nicht nur eine bestimmte Ausbildung. Ich glaube sogar, es wird ja auch immer erwähnt, wenn es um Bildung geht, dass es sowas gibt wie Herzensbildung, das unabhängig ist von der Ausbildung. Ich glaube, dass es auch gebildete Menschen gibt in ganz einfachen Bereichen von Menschen, weil die einfach zuhören können, nicht verurteilen, sich anhören können, was ihre Kinder machen, was sie machen wollen und sich damit auseinandersetzen und sie nicht gleich enterben. Also so, ich glaube, dass Bildung ich mir erwarte von akademisierten Menschen, obwohl ich weiß, dass es nicht so ist, aber ich erwarte sie, würde sie mir erwarten. Aber ich weiß, dass sie auch bei anderen Menschen da sein kann.
Ja, und da komme ich zu einem Aspekt, den wir das, darüber haben wir eigentlich schon eine eigene Podcast-Folge gemacht,
ja,
nämlich lebenslanges Lernen.
Ja.
Und das gehört für mich auch zur Bildung dazu.
Ja.
Also das ist auch die Quintessenz eigentlich,
ja.
Die Bildung macht alles, was wir da auch damals gesprochen haben, von der Neugierde, von der Auseinandersetzung,
ja,
was es auslöst und macht.
Drum glaube ich, dass letzten Endes herauskommt, da bei unserer Folge, wie man Bildung im Alltag wahrnimmt, dass es darauf hinauskommt, dass natürlich schon der Schule die Aufgabe auch ganz wichtig zugeschanzt werden muss, dass sie für die wahre Bildung sorgen muss. Das heißt, dass die jungen Menschen halt sich öffnen, Andersartigem gegenüber, dass sie neugierig sind, dass sie verschiedene Perspektiven einnehmen können zu unterschiedlichen Themen. Das erwarte ich mir auch von Schule. Und drum schreit auch alles nach, wir brauchen mehr Bildung.
Mhm. Also wenn ich das so versuche zu resümieren, über was wir versucht haben,
ja,
da jetzt dem auf die Spur zu kommen. Und man hat schon ein bisschen gemerkt beim Gespräch, also ich aus meiner Sicht, da wirklich ein Suchen.
Ja.
Das klingt nach einer einfachen Frage, wo ist Bildung in unserem Alltag sichtbar? Aber so einfach ist es dann nicht. Die Zugänge sind unterschiedlich. Die einfache Antwort gibt es nicht. Es ist ein Suchen, aber letztendlich haben wir uns dann doch auch wieder auf gewisse Pfeiler geeinigt.
Ja. Was wir nicht gesagt haben, was die Sache vielleicht noch klarer machen würde, was ist auf keinen Fall Bildung? Mhm. Zum Beispiel herumzuschreien, daheim statt Islam und ja, das Boomerang statt Muezzin und so, also gemein zu sein, eigentlich Menschenrechtsverletzungen, das kann man zwar so nicht juristisch ahnden, aber das Gemeine, das Diskreditieren anderer Personen, das Herabwürdigen ist auf jeden Fall Unbildung. Und die Besserwisserei ist auch Unbildung. Und dass man allen anderen die eigene Meinung aufdrücken möchte, ist auch Unbildung.
Und das Negieren von Fakten, dass die Erde eine Scheibe ist, ist auch Unbildung.
Ja, und ist Ignoranz. Ja, also das könnte man noch hinzufügen.
Okay, also es ist ein Schlüssel für die Antwort. Suchen wir danach, was ist die Unbildung? Und wir haben die Antwort, was die Bildung ausmacht.
Ja, da könnte man dann dazu das Buch von Konrad Braul-Liessmann lesen. Der hat ja ein Buch über die Unbildung geschrieben, beziehungsweise sich mehr Bildung gewünscht.
Mhm. Also Bildung, mehr Bildung wünsche ich mir auch. Liebe Elisabeth, ich danke dir für das Gespräch.
Danke, Benedikt.